Dankeschön und willkommen beim Podcast aus der Bibliothekswissenschaft. Dieses ist die 5. Ausgabe, erschienen Anfang Dezember 2021. Mein Name ist Carsten Schult und ich mache diesen Podcast. Wieder hat er zwei Sektionen. In der ersten Sektion werde ich einen Projektbericht vorstellen und aus ihm einige offene Fragen herleiten. Der Bericht selber geht um ein Projekt, das von Forschenden und Studierenden aus der sozialen Arbeit in einer öffentlichen Bibliothek durchgeführt wurde. Dabei ging es um die Nutzung der Bibliothek als Arbeitsort für die soziale Arbeit und für KlientInnen mit Traumata. Interessant für uns ist hier, dass es ein Bericht nicht für Bibliotheken ist, sondern für andere Personen aus der sozialen Arbeit. Wir können in ihm also sehen, was in der sozialen Arbeit über Bibliotheken gedacht und gesagt wird. In der zweiten Sektion berichte ich über eine Studie, die ich selber gemacht habe. Diese Studie findet sich im Blog des Büro für Bibliothekswissenschaft, der, sagen wir mal, Einrichtungen, die ich gegründet habe, um diesen Podcast zu publizieren. Und halt auch kleine Studien. Und wir schauen mal, was noch mit ihr passieren wird. Die Studie selber ist eine Auswertung von 50 Jahresberichten von öffentlichen Bibliotheken im Dachraum. Mir ging es darum zu erfahren, was in diesen passiert und was sie selber so wichtig finden, dass sie es berichten wollen. Dabei zeigen sich einige interessante Sachen, über die sich Bibliotheken nicht schämen müssen. Im Interlude wollte ich kurz auf die Zeitschrift Journal of Critical Librarianship hinweisen. Das ist etwas ausgeartet und länger geworden, but anyway. Sektion 1. Die erste Publikation, die ich heute besprechen möchte, stammt gar nicht aus der Bibliothekswissenschaft, sondern von drei Kolleginnen aus der sozialen Arbeit oder Social Work, wie es im Englischen heißt. Es ist auch keine richtige Studie, sondern eher ein kurzer Projektbericht. Aber immerhin zu einem Projekt in Bibliotheken. Ich habe ihn in den Podcast aufgenommen, um an ihn einige Punkte zu diskutieren, die mir auf einige offene Forschungsfragen hindeuten. Creating Trauma-Informed Library Spaces – Lessons Learned from a Pilot Program von Caroline N. Shockley, Jennifer Elkins und Zoe Johnson erschien als sogenannte Field Note im Journal of Social Work Education. Aktuell als First Articles, also noch ohne Heft und Seitenzahl. Die Zeitschrift richtet sich vor allem an die soziale Arbeit und nicht an Bibliotheken. Aber das Programm, das in ihnen vorgestellt wird, fand in einer öffentlichen Bibliothek statt. Eine Field Note ist hier eher ein Bericht, keine Studie, aber, wie man so gern sagt, mit Lessons Learned am Ende. Der Text ist also geschrieben von, hier Wissenschaftlerinnen, die zur sozialen Arbeit forschen, für die Praxis in der sozialen Arbeit. Wir, als Interessierte aus den Bibliotheken, können praktisch ein wenig lauschen, was innerhalb dieses Feldes über Bibliotheken selber gesagt wird. In dem Projekt selber geht es darum, ein Toolkit für Public Libraries und auch SozialarbeiterInnen in Bibliotheken zu entwerfen, um in diesen Bibliotheken einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen mit Traumata sicher fühlen können. Solche Spaces seien notwendig, um Traumata verarbeiten zu können, ohne retraumatisiert zu werden. Die ganze Arbeit fand in Georgia statt, mit Forschenden aus der School of Social Work an der University of Georgia und in der Athens Regional Public Library. Jetzt gibt es Toolkits für alle möglichen Dinge und Angebote schon zuhauf und man kann sich immer fragen, braucht es wirklich noch eines mehr? Vor allem, wird es verwendet werden, wenn es dann einmal erstellt ist? Aber gleichzeitig ist ein Toolkit auch immer ein Produkt, das am Ende eines Projektes stehen kann. Einrichtungen, die solche Projekte fördern, wollen am Ende gern ein Produkt haben, das irgendwie greifbar ist. Vor allem, weil das wohl auch den Eindruck vermittelt, eine längerfristige Wirkung zu haben. Weil das Toolkit halt auch noch da ist, wenn das Projekt selber fertig ist. Aber es geht wieder in eine andere Richtung. Ich wollte nur sagen, die Idee, ein Toolkit zu machen, ist jetzt nicht so aufregend, aber es muss ja auch nicht alles aufregend sein. Das ist alles Hintergrund. Warum ich den Text besprechen wollte, ist ja was anderes. Er ist, wie gesagt, nicht für BibliothekarInnen geschrieben, aber er thematisiert Entwicklung in Bibliotheken. Oder anders gesagt, hier kann man erfahren, wie Bibliotheken in der sozialen Arbeit verstanden werden oder zumindest, wie sie innerhalb der sozialen Arbeit dargestellt werden. Sharkey et al. Beschreiben eine Situation, in welcher Public Libraries und soziale Arbeit sich aufeinander zubewegen würden. Bibliotheken würden sich jetzt mehr und mehr den Aufgaben der sozialen Arbeit selber annähern. Sie würden auch immer mehr SozialarbeiterInnen einstellen, die sowohl in Bibliotheken selber ihrer Arbeit nachgehen würden, als auch eine Verbindung zwischen Bibliotheken und anderen Diensten herstellen, in denen SozialarbeiterInnen tätig sind. Es gäbe ein gewisses Blurring der Aufgaben von sozialer Arbeit und Bibliotheken. Eingebettet sei dies in einer allgemeinen Entwicklung von Bibliotheken. Sie würden ihre Rolle verändern. Mehr und mehr würden sie Räume für die Vermittlung von Informationen an vulnerable Personen werden. Die Autorinnen benutzen auch den Begriff des Safe Haven, den Bibliotheken neuerdings darstellen würden. Und gleichzeitig werden in dem Text Bibliotheken als Einrichtungen beschrieben, denen Wissen über soziale Arbeit im Allgemeinen und Traumata im Speziellen fehlen würde. Wie gesagt, das alles schrieben Forschende, die SozialarbeiterInnen ausbilden und richteten sich dabei an andere Personen in der sozialen Arbeit. Ich finde solche Passagen interessant als Untersuchungsgegenstand. Warum werden sie geschrieben? Warum gibt es diese Wahrnehmung von Bibliotheken, den Aufgaben von Bibliotheken und Entwicklung von Bibliotheken? Dieser Text ist nur ein Beispiel für solche Beschreibungen. Zuerst fällt auf, dass die beschriebenen Entwicklungen vor allem behauptet werden, nicht empirisch oder historisch nachgewiesen. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte von Bibliotheken auskennt, wird zum Beispiel ganz erstaunt bei der Aussage sein, dass Public Libraries sich aktuell zu Safe Havens entwickeln würden. Als solche werden sie nämlich schon seit Jahrzehnten immer und immer wieder beschrieben. Auch die Frage, wie weit auseinander oder wie nah beieinander soziale Arbeit und Bibliotheken sind, treibt das Bibliothekswesen seit Jahrzehnten um. Aber im Text von Cherky et al. Wird einfach behauptet, dass diese Entwicklung eine neue Entwicklung sei. Es stimmt zwar, dass in den letzten Jahren erst einige Texte erschienen sind, in denen SozialarbeiterInnen beschrieben, wie sie in Bibliotheken angestellt wurden und dabei die Ersten in ihrem jeweiligen System wären. Aber ob das stimmt, ob sie wirklich die Ersten waren, hat jetzt niemand wirklich untersucht. Es wäre überhaupt nicht überraschend, wenn es schon in den 1970ern, der Zeit, in dem auch in Bibliotheken alles Mögliche ausprobiert wurde, eine ähnliche Bewegung existiert hätte. Aber es geht gar nicht so sehr um soziale Arbeit. Auch in anderen Publikationen, die nicht aus dem Bibliothekswesen stammen, aber über Bibliotheken geschrieben werden, finden sich solche Beschreibungen von angeblich recht neuen Entwicklungen im Bibliothekswesen immer wieder. Bibliotheken werden immer wieder neu beschrieben als Einrichtungen, die sich jetzt erst in den letzten Jahren verändern würden. Jeweils bezogen auf den jeweiligen Fokus des betreffenden Textes. So, als würde für das jeweilige Feld in den Bibliotheken jeweils neue Möglichkeiten gesehen. Irgendeine Herleitung findet sich dann dafür immer. Hier bei Cherky et al. Ist es die zunehmende Housing Crisis in Los Angeles in den frühen Jahren des 21. Jahrhunderts, die dazu geführt hätte, dass sich erst die Bibliotheken in Los Angeles der sozialen Arbeit zugewandt hätten und einem andere Beispiel gefolgt seien. Für andere Themen finden sich auch immer wieder andere Punkte, die so ein paar Jahre zurücklegen, die als Beginn der Veränderung in Bibliotheken beschrieben werden, um die es dann im jeweiligen Text geht. Es scheint immer wieder eine ähnliche Struktur zu sein. Erstens, Bibliotheken seien bislang Einrichtungen gewesen, bei denen einigermaßen klar ist, was sie so tun. Das muss dann offenbar nicht weiter beschrieben werden. Zweitens, dann, vor einigen Jahren hätten sie begonnen, sich zu verändern und würden sich immer mehr dem jeweils beschriebenen Thema zuwenden. Und drittens, gleichzeitig würde es Bibliotheken immer an dem wirklich notwendigen Wissen für das jeweilige Thema fehlen. Sie hätten Defizite, die dann vor allem von den jeweils berufenen Feldern, Einrichtungen und so weiter gefüllt werden müssten. Das passt auch auf den Text und das Projekt von Cherky et al. Was können wir daraus lernen? Bibliotheken werden von anderen Feldern oft als reif für eine Zusammenarbeit angesehen und gleichzeitig als Einrichtungen, die sich erst in den letzten Jahren verändern würden. Das muss empirisch nicht stimmen. Bibliotheken verändern sich immer und sind seit Jahrzehnten ständig damit beschäftigt, sich ständig Sorgen um die eigene Identität und die Aufgaben von Bibliotheken zu machen. Aber das ist für solche Texte über Bibliotheken aus anderen Feldern recht egal. In denen geht es immer vor allem darum, dass das jeweils nicht-bibliothekarische Feld intern klärt, was es will und kann. Man sollte das ernst nehmen als Bibliothekswesen, um zu sehen, wer gerade an einer Zusammenarbeit mit Bibliotheken interessiert ist und vielleicht auch, mit welchen Erwartungen in diese Zusammenarbeit gegangen wird. Aber man muss es auch nicht zu ernst nehmen. Die Bibliotheken, die in solchen Texten beschrieben werden, sind nicht die wirklichen Bibliotheken, die es in der Realität gibt. Es sind in gewisser Weise immer imaginierte Bibliotheken. Das mit dem Imaginären kann man ruhig ernst nehmen. Es zeigt sich nämlich auch, dass die Vorstellung davon, was Bibliotheken machen und wie sie funktionieren, immer wieder in gewisser Weise enttäuscht werden, wenn dann Personen aus den jeweiligen Feldern mit der Realität in Bibliotheken konfrontiert sind. Cherky et al. Sind etwas kurz angebunden, wenn sie den Ablauf des eigentlichen Projektes beschreiben. Aber grundsätzlich arbeiteten in ihm Studierende der sozialen Arbeit im Laufe des Projektes in Bibliotheken selber. Einerseits boten sie direkt Termine an, an denen Personen, die ihre Hilfe wünschten, vorbeikommen konnten. Und andererseits gab es wöchentliche Treffen von Reference Librarians sowie interdisziplinäre Workshops der Studierenden zusammen mit den BibliothekerInnen. Das dabei aufgebaute Vertrauen wäre für das Projekt wichtig gewesen. Gelernt worden wäre im Projekt, so Sharkey et al. Weiter, dass eine solche Zusammenarbeit mehr Zeit benötigt als erwartet. Das Wissen über Traumata bei den BibliothekarInnen sei nicht so groß gewesen, wie am Anfang des Projektes erwartet. Dafür seien die Unterschiede zwischen sozialer Arbeit und Bibliotheken viel größer gewesen als gedacht. Oder anders gesagt, bei all diesen Beschreibungen geht es darum, dass im Laufe des Projektes die imaginierte Bibliothek sich als imaginiert herausstellt und die konkrete Zusammenarbeit zwischen Bibliothek und sozialer Arbeit schwieriger gestaltete als erwartet. Wie gesagt, mir drängen sich bei dem Text mehr Fragen auf, als dass es etwas Neues zu berichten gibt. Hier nur einige. Wieso wird die Bibliothek als Ort für Social Work wahrgenommen? Wieso wird ein Blurring zwischen Bibliotheken und Social Work gerade jetzt postuliert? Hat das mehr mit Veränderungen in der sozialen Arbeit zu tun oder mit Veränderungen in Bibliotheken? Oder wie wird sich die Bibliothek an sich vorgestellt? Offenbar ja zuerst als Ort, an dem Social Work schnell anschließen könnte, obwohl sich das in der Realität offenbar nicht so einfach zeigt. Wieso wird sich vorgestellt, dass es in der Bibliothek anders wäre als in der Gesellschaft? Wieso, anders gesagt, wird die Bibliothek als Einrichtung herausgestellt und nicht, sagen wir mal, Musikschulen oder Freizeitparks? Und wieso ist es überraschend, dass die Zusammenarbeit Arbeit erfordert, aber besser wird, wenn man eng und oft zusammenarbeitet? Vor allem für die soziale Arbeit, bei der es ja oft darum geht, Kooperation zu organisieren, ist es schon eine überraschende Aussage. Oder nicht? Vielleicht ist es aber auch hier nicht so einfach, sondern ein Umkehrschluss, der auf meinen Vorstellungen von sozialer Arbeit aufbaut, die ungenau sind. Das sind für mich alles offene Fragen, aber eine noch. Ist das nur bei Social Work so? Oder gibt es andere Felder der Gesellschaft, die eine ähnliche Vorstellung von Bibliotheken haben? Und je nachdem, wie die Antwort darauf aussieht, was bedeutet das? Interlude. Im Interlude möchte ich einen Hinweis machen auf die Zeitschrift Journal of Critical Digital Librarianship. Diese Zeitschrift ist gerade erst neu erschienen. Bislang gibt es nur die Nummer 1 Jahrgang 1. Sie soll ein Open Peer Review haben und gleichzeitig als Open Access erscheinen. Gehostet wird sie auf dem Repositorium an der Louisiana State University. Sie will also explizit auch eine wissenschaftliche Zeitschrift sein. Ob sie den Anspruch einhalten wird, kann man selbstverständlich jetzt noch nicht sagen. Genauso wenig, wohin sie sich inhaltlich entwickeln wird. Bisher ist sie zum Beispiel auf die USA fokussiert. Interessant ist die Frage, ob sie das auch in Zukunft bleibt. Aber kurz zum Anspruch der Zeitschrift. Digital Librarianship umfasst digitale Projekte, digitale Sammlungen, Arbeit an Metadaten und so weiter. Hervorsticht eher das Critical im Namen der Zeitschrift. Wörtlich wäre es als kritisch zu übersetzen, aber ganz richtig wäre das nicht. Im Dachraum würden wir dann vielleicht an die kritische Theorie aus dem Frankfurter Institut für Sozialwissenschaften denken. Adorno, Horkheimer und so weiter. Aber im Englischen, insbesondere wohl in den USA und Kanada, wird mit Critical offenbar jede Theorie gemeint, welche gesellschaftliche Strukturen beschreibt und Wege sucht, diese zu verändern. Critical Race Theory ist ja zum Beispiel gerade ein umkämpfter Begriff, weil Konservative in den USA darunter eine Ideologie erkennen wollen, die zu bekämpfen wäre. Das ist selbstverständlich Unsinn und einfach nur die nächste Moral Panic. Was Critical Race Theory macht, ist ja eigentlich zu beschreiben, wie Rassismus strukturell funktioniert. Also nicht als moralische Kritik im Sinne von Person XYZ redet rassistisch, sondern als gesellschaftliche Kritik im Sinne von Strukturen führen dazu, dass bestimmte Menschen aufgrund ihrer zugeschriebenen Race Zugang zu mehr oder weniger Ressourcen, zu mehr oder weniger Möglichkeiten, zu bestimmten Behandlungen durch Polizei und Justiz und so weiter erhalten. Dahinter steht die Vorstellung, dass moralische Kritik nicht grundsätzlich falsch ist, aber dass es halt strukturell nichts ändert, wenn niemand mehr zum Beispiel rassistische Begriffe nutzt, aber trotzdem Menschen aufgrund ihrer Race bestimmte Jobs nicht kriegen. Vielmehr müssen die Strukturen, die dazu führen, erst identifiziert, benannt und in ihrer Funktionsweise beschrieben werden und anschließend verändert. Dabei, ich hoffe, das überrascht jetzt niemand, wird dann eigentlich auch immer sichtbar, dass diese Strukturen keine reale Basis haben. Also dass jetzt im Falle von Race diese Idee von der Unterteilung von Menschen in verschiedene Races und die Zuschreibung von verschiedenen Eigenschaften, Qualitäten und so weiter zu diesen Races gesellschaftlich erfolgt und nicht, weil sie eine reale empirische Basis haben. Genau. Critical Race Theory bezieht sich auf Race, andere Critical Theories beziehen sich auf andere, im Deutschen würden wir sagen Ungleichheitsverhältnisse. Auf Geschlecht, auf das Verhältnis von First Nations und Mehrheitsgesellschaft, auch Herkunft. Oder auch, da sind wir dann wieder bei Adorno und Horkheimer, auf ökonomische Strukturen. Das ist ein ganzes Sammelsurium von Theorien und Praxen, die auch nicht immer hundertprozentig zusammenpassen. Was jetzt, um darauf zurückzukommen, im Journal of Critical Digital Librarianship gemacht werden soll, ist, diese Theorien auch auf die Arbeit mit digitalen Bibliotheksbeständen und Metadaten anzuwenden. In der ersten Ausgabe geht es vor allem darum, dass Entscheidungen über Sammlungen und deren Bearbeitung selbstverständlich auch den Strukturen unterworfen sind, die es in der Gesellschaft gibt. Zum Beispiel bei der Frage, welche Bestände wann und wie digitalisiert werden, was ja auch eine Frage der Verteilung von Ressourcen ist. Es geht am Ende also um ein gerechteres, besseres Bibliothekswesen. Die URL der Zeitschrift ist komplex, einfacher ist es, direkt nach dem Journal of Critical Digital Librarianship zu recherchieren. Sektion 2. Okay, ich stelle hier eine Studie vor, die ich selber durchgeführt habe. Veröffentlicht habe ich diese als Bericht des Büro für Bibliothekswissenschaft, wie in der Einführung erwähnt. Dieses Büro ist bislang sehr virtuell, obwohl es auch ein Postfach gibt, falls mir jemand eine Postkarte aus den Ferien schreiben möchte. Ich habe es gegründet, um meine Arbeit an der Fachhochschule Graubünden, mein Privatleben und hier diesen Podcast gut voneinander trennen zu können. Und für Studien, die ich aus Interesse in meiner Freizeit durchführe, ohne dass sie aus Drittmittelprojekten an meiner Fachhochschule finanziert sind, werde ich diese Entität Büro für Bibliothekswissenschaft auch nutzen. Die Homepage dafür ist büro-für-bibliothekswissenschaft.de, wobei Büro französisch geschrieben ist, also B-U-R-E-A-U. Was ja auch nur richtig ist als Referenz an die hugenottischen Flüchtlinge, die die Entwicklung Berlins geprägt haben, wo ich herkomme, und die auch zu meinen Vorfahren gehören. Und gleichzeitig ein sanfter Hinweis auf die Mehrsprachigkeit in der Schweiz, in der ich jetzt lebe. Der konkrete Vorschlag für diese Schreibweise kam aber von dem Kollegen Ben Kahn. Aber genug davon und weiter zur konkreten Studie, die sich halt aktuell auf der Homepage befindet. Titel ist Öffentliche Bibliotheken 2021 Stand und Entwicklung Bericht. Was war die Frage und das Vorgehen? Es ging mir um die Frage, was öffentliche Bibliotheken tatsächlich machen. Welche Angebote sie also wirklich machen, vielleicht auch mit welchen Erfahrungen. Ich habe eine große Abneigung dagegen, immer wieder von Bibliotheken der Zukunft oder Trends in Bibliotheken oder so zu sprechen. Das ist alles Zukunftsmusik, die sich öfter als falsch herausstellt als richtig. Mir ist schon klar, für Veränderungen braucht es auch Vorstellungen von der Zukunft. Aber halt nicht nur. Es braucht auch ein Wissen darüber, was in der Realität passiert und funktioniert. Dabei interessiert mich vor allem, welche tatsächlichen Veränderungen es gibt. So Ideen entwickeln, wie Bibliotheken in Zukunft sein wollen. Das ist einfach. Irgendwelche Ideen gibt es da immer, auch gerne mal die alten in einem neuen Gewand. Aber was passiert vor Ort? Vor allem, was passiert an verschiedenen Orten, in verschiedenen Bibliotheken? Gibt es da gemeinsame Entwicklungen? Das scheint mir nicht nur eine Frage zu sein, die man mal halt aus Interesse untersuchen könnte, sondern eine, die Relevanz für die Bibliothekspraxis hat. Bibliotheken sind ja immer hinterher, irgendwie zukunftsfähig zu werden. Da ist es notwendig zu wissen, wo sie eigentlich stehen, was wirklich passiert, auch was sich nicht durchsetzt. Oder auch, welche Veränderungen sich sozusagen unter der Hand vollziehen. Jetzt haben wir in allen Ländern im Dachraum eigentlich etablierte Bibliotheksstatistiken, welche helfen könnten, solche Fragen zu klären. Die werden auch recht breitflächig von Bibliotheken beliefert. Sicherlich. Je kleiner die Bibliotheken, je schwieriger ist es manchmal. Ich kenne auch KollegInnen in kantonalen Fachstellen und so ähnlich, die Jahr für Jahr Bibliotheken hinterher telefonieren, um die Daten für die Bibliothekstatistik zu erhalten. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das Sammeln von Daten für die Bibliothekstatistiken sehr gut. Reicht es nicht für meine Fragestellung aus? Meiner Meinung nach nicht. Das Problem aller Statistiken ist ja, dass sie immer nur zeigen, was auch erst in ihnen gefragt wurde. Wir können in ihnen schon gut Veränderungen sehen, beispielsweise ob die Nutzung steigt oder nicht, ob die Erwerbungsetats wachsen oder nicht oder ob sich die Nutzung von elektronischen Medien erhöht. Aber andere Veränderungen sind halt nicht zu sehen. Wenn Bibliotheken beispielsweise neue Aufgaben übernehmen, dann zeigt sich das in den Bibliotheksstatistiken nicht. Oder erst, wenn es als messbarer Wert in die Statistik aufgenommen wird, was aber immer länger dauert. Ich will die Arbeit, die hinter den Bibliotheksstatistiken steckt, nicht schlecht machen. Viele KollegInnen engagieren sich mit beachtenswertem Engagement in diesem Thema und die Daten aus den Statistiken sollten auch viel, viel mehr, viel systematischer benutzt werden, als sie es bisher getan werden. Aber sie reichen halt nicht aus. Man könnte meine Fragestellung jetzt auch zum Beispiel mit den allseits beliebten Umfragen angehen oder wenn man die Zeit und finanziellen Ressourcen hat, auch möglichst viele Bibliotheken besuchen und dort nachfragen. Aber es gibt auch eine andere Quelle, in der viele Bibliotheken darstellen, was in ihnen passiert, neben den Daten, die sie an die Bibliothekstatistik liefern, nämlich den Jahresbericht. Meine Studie basiert auf einer Auswertung von 50 aktuellen Jahresberichten von öffentlichen Bibliotheken aus dem Dachraum. 50 ist keine Vollerhebung, aber eine Größe, die handhabbar war und auch genug, um Zusammenhänge zu erkennen. Jahresberichte sind selbstverständlich eine eigene Quellenform, deren Besonderheit beachtet werden muss, wenn sie als Datenbasis benutzt werden. Aber das gilt ja immer für alle Quellen. Zuerst, es gibt im Allgemeinen keine Vorgaben dazu, dass eine Bibliothek überhaupt einen Jahresbericht erstellen und ihn dann auch noch publizieren muss. Und auch keine Vorgaben, wie sie aussehen müssen, was sie enthalten müssen und so weiter. Lokal mag das anders sein. Da kann es zum Beispiel in der Gemeinde Vorgaben für alle Einrichtungen geben, jährlich einen Bericht zu erstellen. Aber das ist wirklich von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Zudem gibt es Organisationsformen von Bibliotheken, die einen jährlichen Bericht erzwingen. Wenn Bibliotheken von Vereinen oder Stiftungen geführt werden, müssen diese jährlich Sitzungen abhalten und dort Rechenschaft ablegen. Diese werden dann offenbar oft auch als Jahresbericht veröffentlicht. Aber wie ich bei meiner Recherche merkte, die meisten Bibliotheken im Dachraum publizieren keine Jahresberichte. Interessanterweise ist es in der Schweiz offenbar normaler, das zu tun. Zumindest finden sich im Vergleich zur Landesgröße hier viel mehr Berichte als in Deutschland. Die österreichischen Bibliotheken, auch kleine, finden sich dazwischen. Weniger als in der Schweiz, aber weit mehr als in Deutschland. Wenn eine Bibliothek sich entschließt, einen Jahresbericht zu veröffentlichen, kann man davon ausgehen, dass ausgewählt wird, was in ihm gezeigt werden soll. Es ist oft nicht ganz klar, wer mit dem Jahresbericht angesprochen werden soll. Die lokale Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit im Allgemeinen? Die örtliche Politik und Verwaltung? Kooperationseinrichtung der jeweiligen Bibliothek? Vielleicht auch das Bibliotheksteam selber als Art Rückblick, was man alles geschafft hat? In den Berichten, die ich ausgewertet habe, finden sich für alles Beispiele. Aber immer geht es darum, die eigene Arbeit darzustellen. Manchmal, aber selten, geht es auch darum, Forderungen zu stellen. Zum Beispiel nach mehr Raum. Was dann dargestellt wird, ist, wie gesagt, ausgewählt. Es ist nicht alles, was in der jeweiligen Bibliothek im letzten Jahr passiert ist, sondern das, was die Bibliothek als wichtig genug einschätzt, damit sie es nach außen präsentiert. Es ist immer eine Auswahl, aber eine, die von der Bibliothek selbst getroffen wird. Man kann, wenn man viele Jahresberichte zusammennimmt, also sehen, was Bibliotheken im Allgemeinen wichtig finden, was sie als so relevant ansehen, dass sie es nach außen zeigen wollen. Das ist das, was meine Studie jetzt macht. Sie zeigt, was öffentliche Bibliotheken als wichtig ansehen und berichten wollen. Methodisch bin ich so vorgegangen, dass ich zufällig Bibliotheken aus den Listen öffentlicher Bibliotheken, die es so gibt, ausgewählt und bei denen dann geschaut habe, ob sie Jahresberichte publizieren. Die Listen waren, außer in Liechtenstein, die Bibliothekstatistiken. Ich habe darauf geachtet, dass alle Länder vertreten sind, auch wenn das mit Liechtenstein dann nicht geklappt hat. Aber ansonsten ging es darum, Jahresberichte von Bibliotheken ganz unterschiedlicher Größe zu finden. Die meisten der aktuellen Jahresberichte bezogen sich auf das Jahr 2020, aber einige auch auf das Jahr 2019. Berichte, die sich auf mehrere Jahre bezogen, habe ich nicht gefunden. Anschließend habe ich diese 50 Berichte gelesen und kodiert. Immer wenn ein Thema angesprochen wurde, habe ich für dieses auch einen Code vergeben. Also wenn zum Beispiel ein Urban Garden erwähnt wurde, dann den Code Urban Garden. Anschließend habe ich die Codes zusammengefasst. Einerseits die, die inhaltlich zusammengehören, vereinheitlicht. Märchentag und Märchenvorlesen sind so zum Beispiel zu Märchen geworden. Andererseits habe ich die zusammengezählt, also geschaut, welche Codes in wie vielen der 50 Jahresberichten vorkommen. So haben sich dann unterschiedliche Cluster gebildet. Dabei ist nochmal wichtig zu erwähnen, die Bibliotheken haben sich nicht untereinander abgesprochen, was sie in den Jahresberichten erwähnen. Wenn sich Cluster ergeben haben, dann, weil jeweils alle Bibliotheken in diesem Cluster selber entschieden haben, das jeweilige Thema zu erwähnen. Was zeigt sich jetzt in diesen Clustern? Wenig überraschend ist, dass die Covid-19-Pandemie die Arbeit der Bibliotheken 2020 geprägt hat. Viele schildern genau, wann die Bibliotheken geschlossen, unter welchen Bedingungen wieder geöffnet, dann wieder geschlossen und so weiter wurden. Was sich aber auch findet, ist eine gewisse Gleichförmigkeit der Reaktion. Praktisch alle Bibliotheken boten in der Pandemie den Zugang zu physischen Medien auch dann an, wenn die Bibliothek geschlossen war. Ob jetzt als Lieferdienst oder als Möglichkeit, sich Medien vor die Bibliothekstür stellen zu lassen. Ebenso versuchten praktisch alle Bibliotheken, den Zugang zu elektronischen Medien zu ermöglichen oder zu verbessern. Neue Angebote wurden lizenziert, Bibliotheksausweise elektronisch vergeben und so weiter. Bibliotheken haben also, auch ohne sich extra dafür abzusprechen, auf die Pandemie ähnlich reagiert. Der Großteil der Bibliotheken, die das erwähnen, berichtet davon, dass die Nutzungszahlen wegen der Pandemie gesunken sind. Das waren 24. 2 berichteten davon, dass die Zahlen stabil geblieben. Aber 6 berichteten auch von einer Steigerung. Gleichzeitig berichteten 17 von einer Steigerung der Nutzung elektronischer Medien und wieder andere thematisierten, dass an den Tagen, an denen die Bibliothek geöffnet war, die Nutzung höher war als sonst. Aber das war vielleicht alles zu erwarten. Interessanter ist ein anderes Ergebnis. Entgegen aller Diskussionen und Themenhefte und Vorschläge und so weiter, dass sich Bibliotheken entwickeln müssten, gibt es in der Praxis weiter ein Thema, das sie alle verbindet. Das Lesen. Von allen Veranstaltungen, die in den Berichten erwähnt wurden, waren es solche, die direkt mit dem Lesen zu tun hatten, die eindeutig dominierten. Und dabei ging es hauptsächlich, aber nicht nur, um das Lesen von und für Kinder und Jugendliche. Nur ein paar Zahlen. Veranstaltungen wie Lesesommer, Lesewinter und so weiter wurden 25 Mal erwähnt. Vorlesewettbewerbe 6 Mal. Regelmäßiges Vorlesen für Kinder und Jugendliche 13 Mal. Einzelne Lesungen für Kinder und Jugendliche 15 Mal. Buchstartveranstaltung für Kleinkinder, das eher schweizerisch, auch noch 5-mal. Hinzu kommen einzelne Veranstaltungsformen, die mit physischen Büchern zu tun haben. Wie Bücherflohmärkte 8-mal oder solche, die nah beim Thema sind wie Handlettering-Workshops 4-mal. Das ist unschlagbar. Nehmen wir die erste Veranstaltungsform, die sich nicht direkt in den Bereich Lesen einordnen lässt, nämlich die Ausstellung. Die wurden 13-mal erwähnt, was noch viel ist. Vorträge wurden 9-mal erwähnt, genauso wie Spielenachmittage. Alle anderen Themen und Veranstaltungsformen finden sich 1-, 2- oder 3-mal. Das scheint mir bedeutsam. Liest man regelmäßig die bibliothekarische Fachliteratur, erhält man einen ganz anderen Eindruck. Dort geht es kontinuierlich um andere Themen, um Makerspaces, um MINT-Themen, um Partizipation, um Citizen Science. Aber das ist nicht, was die Realität in den Bibliotheken prägt. Dort ist die Hauptarbeit weiter um das Lesen und um physische Medien gruppiert. Und zwar so sehr, dass dies in den Jahresberichten erwähnt wird. Ich würde vermuten, dass dies nicht daran liegt, dass die Bibliotheken sich nicht ändern wollen, sondern dass es das ist, warum Menschen Bibliotheken überhaupt nutzen. Es gibt ja eine große Lücke zwischen der Fachliteratur und der Praxis in den Bibliotheken. Ich frage mich, sollten da nicht auch Fragen um das Lesen die Fachliteratur prägen, zumindest zum Teil? Wäre es nicht sinnvoll, wenn Bibliotheken auch darüber berichten, diskutieren, sich untereinander austauschen würden? Oder findet der Austausch über diese Veranstaltung unter der Hand statt, bei Treffen von Bibliotheken, während das, was in der Literatur besprochen wird, also zum Beispiel konkret in der BUB, der BibloSwiss Info oder den Büchereiperspektiven, weil etwas anderes ist. Wobei, zugegeben, in den Büchereiperspektiven das Lesen noch regelmäßiger Thema ist als in den anderen beiden Zeitschriften. Daneben zeigt sich in den Ergebnissen aber auch etwas anderes. Während der Kern bibliothekarischer Arbeit offenbar weiter das Lesen ist, hat praktisch auch jede Bibliothek mindestens ein Angebot, welches sich nicht auf das Lesen bezieht. Hier finden sich dann tatsächlich Makerspaces 2 oder Makerveranstaltungen 3, 2 Veranstaltungen im Bereich Citizen Science, eine MINT-Ecke und vieles, vieles andere mehr. Filmabende, Kunst- und Regionalmarkt, Yoga, Strickrunde, E-Book-Sprechstunde, Kasper-Theater, Living Library und so weiter. Es gibt hier aber keine großen Cluster mehr. Das Bild, was hier auftaucht, ist folgendes. Eine öffentliche Bibliothek im Dachraum ist vor allem um das Thema Lesen herum gruppiert, bietet aber immer auch mindestens eine andere Veranstaltungsform an. Das Bild wird noch davon unterstützt, dass sich in vielen Jahresberichten Hinweise darauf finden, dass Bibliotheken sich aktiv professionalisieren. Oft finden sich Hinweise auf geplante Veränderungen, sowohl bei den Angeboten als auch räumlich. In 3 Bibliotheken werden explizit Bibliothekstrategien erwähnt, an denen gearbeitet wird. Eine Bibliothekskonzeption wurde veröffentlicht. 15 Mal wird explizit erwähnt, also als wichtig angesehen, wenn vom Personal Weiterbildung besucht wurden. 4 Bibliotheken haben Audits durchgestanden, 5 haben Fördermittel eingeworben. Hier erscheint das Bild, dass Bibliotheken sehr wohl an einer Weiterentwicklung interessiert sind und diese auch angehen. Nur halt vielleicht nicht in die Richtung, welche in der bibliothekarischen Fachpresse besprochen werden. Eine Entwicklung, die praktisch unter der Hand stattfindet, also nicht so richtig in der Fachliteratur oder den bibliothekarischen Konferenzen zu sehen ist, aber in den Jahresberichten gibt es auch zu berichten. Die Tonys werden erstaunlich oft erwähnt. entweder als neu eingeführt 7 Berichte oder als vorhanden 9 Berichte. Wenn sie beschrieben werden, dann als erfolgreich, also in der Ausleihe beliebt. Der Bestand von öffentlichen Bibliotheken umfasst also immer mehr, vielleicht schon überall, die Tonys. Aber die Tonys und auch ihre Handhabung, Nutzung und so weiter tauchen kaum in der bibliothekarischen Diskussion auf. Selbstverständlich, Tonys lassen sich seit einiger Zeit direkt über bekannte Bibliotheksdienstleister bibliotheksfertig erwerben und sind dadurch leichter in den Bestand von Bibliotheken zu integrieren. Aber es ist beachtlich. In den Jahresberichten zeigt sich, dass dies ein relevantes Thema ist für Bibliotheken, aber woanders ist es kaum zu sehen. Mir scheint, das bringt alles recht viel für die Bibliothekspraxis. Wir können sehen, wie eine normale öffentliche Bibliothek im Dachraum heute aufgestellt ist. Wir sehen auch etwas über den Status all der Angebote, die über das Lesen hinausgehen sollen. Praktisch jede Bibliothek hat sie. Jetzt ständig zu fordern, Bibliotheken sollten sich in diese Richtung Gedanken machen, ist also unnötig. Irgendwas machen alle, genauso wie viele Bibliotheken auch schon aktiv an der eigenen Professionalisierung arbeiten. Aber am erfolgreichsten ist offenbar weiterhin alles, was mit dem Lesen zu tun hat. Daraus muss man nun aber Konsequenzen ziehen, sowohl für die Entwicklung einzelner Bibliotheken als auch für das Bibliothekswesen im Allgemeinen. Es gibt offenbar die Notwendigkeit, sich nicht nur mit hippen Trends auseinanderzusetzen, sondern auch mit den Themen wie Lesen und Professionalisierung, die vielleicht als nebensächlich erscheinen, aber in der Realität für Bibliotheken viel wichtiger sind als halt Makerspaces oder Roboter. Okay, das war die Ausgabe 5 des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, Sie und Ihr habt Interesse an den folgenden Ausgaben. Bis dahin viel Erfolg. Stay bike.